Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen.
Hallo und herzlich willkommen zu Gesund und geistreich, der Podcast, in dem wir uns wieder Mythen und Wahrheiten rund um das Thema Gesundheit widmen. Heute bin ich allerdings wieder allein vor dem Mikrofon. Alleine heißt ohne meinen Moderationspartner Arne Göring. Ich habe mir natürlich aber wieder einen Gast eingeladen. Und hierzu muss ich eine kleine Anmerkung machen. Wir haben diesen Podcast schon im Sommer letzten Jahres aufgezeichnet, aber noch nicht veröffentlicht. Das holen wir jetzt nach. Und wenn ihr jetzt sagt, es gibt mittlerweile schon viel neuere und aktuellere Dinge zum Thema Doping und Nahrungsergänzungsmittel, schreibt uns gerne. Wir schieben gerne noch einen Podcast mit aktuellen Bezügen nach. Nun erstmal viel Spaß beim Zuhören.
Unser heutiger Podcast dreht sich um das Thema Doping, um Arzneimittelmissbrauch, was es da für unterschiedliche Formen gibt, welche Perspektiven man da zu diesem Thema einnehmen kann. Und hierzu haben wir uns wieder einen Experten eingeladen, und zwar die kaufmännische Leitung, nee, Moment, den Geschäftsführer der juristischen Fakultät hier an der Universität Göttingen, nämlich Dr. Georg Lemmer. Und auch den Dr. Georg Lemmer kennen wir von der sportmedizinischen Weiterbildung auf Langeoog. Und deswegen sind wir, wie sonst auch in unserem Podcast hier beim Du, da dürft ihr euch nicht wundern. Georg, schön, dass du da bist. Bevor ich jetzt ganz viel zu dir erzähle, würde ich einfach mal den Ball rüberspielen und du stellst dich einmal selber vor, erzählst uns, was du so machst in deinem beruflichen Alltag und welchen Zugang du zu Doping hast.
Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin ja auch ansonsten dem Gesundheitsmanagement an der Universität eng verbunden. Deswegen freut es mich umso mehr. Ja, was mache ich als Geschäftsführer? Klar kümmere ich mich um die Finanzen, um das Personal, Verwaltungssachen, Bibliotheken, IT, gerade jetzt in Corona-Zeiten ein großes Thema. Also kurzum, dass irgendwie der Laden mit immerhin 3.000 Studierenden oder 3.500 Studierenden, genau genommen, dass der Laden läuft. Das ist so mein Alltag. Nebenbei prüfe ich viel und mache auch Veranstaltungen. Ja, was man so an der Uni halt dann so macht.
Das heißt, du bist mehr dann da in dem Verwaltungskontext als jetzt tatsächlich noch so juristisch an der Front unterwegs?
Also zunächst einmal klar im Verwaltungskontext.
Okay, aber du hast ja auch schon deine juristisch-praktischen Erfahrungen in der Vergangenheit sammeln dürfen.
Ja, also ich habe so verschiedene Sachen. Ich war auch mal Staatsanwalt in Göttingen und habe im Justiziariat der Universität gearbeitet. Also habe so verschiedene Stationen durchlaufen, meine Erfahrungen gesammelt. Die kann ich jetzt hier wunderbar einbringen.
Sehr schön. Und du hast dich ja auch auf ein Thema, also mit einem Thema besonders auseinandergesetzt, gehst damit durch Schulen und machst auch Präventionsprojekte. Und zwar zu dem Thema Doping. Doping ist ja so ein Begriff, den jeder kennt, den jeder bestimmt schon mal genutzt hat. Aber was so richtig dahinter steckt, würde ich jetzt mal behaupten, weiß nicht wirklich jeder. Vielleicht kannst du uns ja so einen kleinen Zugang zum Thema Doping, dass wir alle auf dem gleichen Level starten.
Ja, gerne. Also kann ich versuchen. In der Tat ist ein sehr bekannter, sehr weiter Begriff. Aber wenn man jetzt auch aus meiner Perspektive kommt, der juristischen, dann kriegt er da natürlich nochmal besondere Wendungen sozusagen. Mich beschäftigt das Thema schon lange. Im Grunde, ich habe früher Leistungssport betrieben. Da ist man natürlich irgendwie auch mit dem Thema so ein bisschen verbunden. Aber ich glaube, der Auslöser war, meine Frau ist Lehrerin hier an der Schule, Sportlehrerin. Und sie hat einen Leistungskurs und hat gesagt, Mensch, kannst du nicht mal was mit meinen Kids hier zum Thema Doping machen? Und so habe ich angefangen und mache in der Tat so verschiedene Projekte in Schulen oder war beim Stadtsportbund oder bei dem Sportausschuss der Stadt und überall versuche ich so ein bisschen das Thema bewusst zu machen und was man da vielleicht drüber wissen sollte.
Mhm. Ja, und damit können wir ja gleich mit anfangen. Was sollte man denn über Doping wissen? Und ich habe auch vorhin schon angerissen, Arzneimittelmissbrauch. Also was ist für dich Doping? Also was ist unter dem Begriff zu verstehen?
Also Doping wird ja sozusagen im Allgemeinverständnis so verstanden, als eben die Einnahme, Einsatz verbotener Mittel oder verbotener Methoden, um eine Leistungssteigerung oder zumindest den Leistungserhalt im Sport zu erreichen. Das ist ja so die klassische Bezeichnung. Und wenn man dann aber jetzt mal sozusagen genauer dahinter guckt, dann muss man sagen, eigentlich wird von dem Begriff Doping deutlich mehr erfasst. Da müssen wir aber ein bisschen differenzieren. Und zwar unterscheiden wir ja einmal die sportrechtliche Ebene und die staatliche Ebene. Wir haben nämlich da auf der einen Seite den WADA-NADA-Code, der ja jetzt international oder schon seit 2003 internationale Geltung hat. Und wir haben auf der anderen Seite das Anti-Doping-Gesetz. Und in beiden Regelungen, Gesetzen sind natürlich oder ist eine Begriffsbestimmung gegeben. Und wenn wir uns den WADA-NADA-Code angucken, dann ist Doping ja viel mehr als nur der Gebrauch von Substanzen, ja, sondern sich einer Kontrolle zu entziehen, eine Kontrolle zu manipulieren, Kontakt mit gesperrten Personen zu haben. Das ist alles, fällt alles unter den Begriff des Dopings. Anti-Doping-Gesetz ist eben das Verschreiben von verbotenen Substanzen, das Verkaufen, Vertreiben dieser Substanzen, der Besitz solcher Substanzen. Das alles fällt schon unter den Begriff des Dopings. Klar, man will beispielsweise eben, indem man sagt, der Besitz darf nicht sein, verhindern, dass die Mittel vertrieben werden, verkauft werden, weitergegeben werden oder dass man selber in die Situation kommt und sagt, also ich benutze das jetzt, ich hab's und benutze es halt. Deswegen beginnt sozusagen die Strafbarkeit, das Verbot relativ früh.
Ja, das klingt ja jetzt alles ziemlich weit weg, aber wir hatten jetzt, du hast mich darauf hingewiesen, gerade erst einen Artikel im GT, dass tatsächlich auch Drogen und Doping hier in Göttingen angekommen sind und da auch eine Strafverfolgung jetzt im Laufe ist für den Besitz und Weiterverkauf von Dopingmitteln. Ne? Also es ist also vor unserer Tür theoretisch.
Genau, es gehört einfach zum Alltagsgeschäft, wobei man auch an der Stelle wieder genau hingucken kann und sehen kann, okay, das war jetzt, fällt unter das Anti-Doping-Gesetz, hätte man aber genauso dem Arzneimittelmissbrauch zuordnen können. Da hat jemand eben Dopingmittel besessen und vermutlich auch vertrieben. Anabolika, das heißt, wir sind da im Bereich des Kraftsports, Bodybuilding, Kraftsport unterwegs. Und da muss man einfach sagen, zeigen die Kriminalstatistiken, die Untersuchungen, das ist sozusagen der große Anwendungsbereich des Anti-Doping-Gesetzes. Mhm. Ja, also, und das passiert natürlich überall und ab und zu dann eben auch in Göttingen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, hat aber mit Leistungssport jetzt unter der Perspektive nichts zu tun.
Du hast ja schon unterschiedliche Formen des Dopings auch angesprochen. Anabolika würden da jetzt ja als Einnahmemedium gelten. Welche Formen des Dopings sind jetzt aus dem Leistungssport oder vielleicht auch Breitensport, man weiß es nicht, noch bekannt? Also ich meine, so die eine oder anderen Formen hat man ja auch schon mal in den Medien mitbekommen. Also gerade im Sprintbereich war ja häufig mal dann nach den Olympischen Spielen irgendwie die Aberkennung irgendwelcher Medaillen aufgrund von Doping, was im Nachhinein nachgewiesen werden konnte. Dann gab es auch in den Medien teilweise den Nachweis einer falschen Urinprobe. Das hast du auch in einer deiner Vorlesungen angerissen, ne? Wo dann aufgrund einer Urinprobe eines männlichen Sportlers die Schwangerschaft nachgewiesen werden konnte und so dann aufgedeckt wurde, dass es nicht seine Urinprobe gewesen sein konnte. Also was im Urin nachgewiesen werden kann, würde ich erstmal von ausgehen, ist auch aufgrund von verbotener Substanzen, Medikamente, irgendwie Einnahmedoping.
Deswegen macht man ja, also die meisten Kontrollenproben sind ja Urinproben. Mhm. Also Verhältnis, schätze ich mal, 2/3 Urin, 1/3 Blutproben oder Blutkontrollen. Also so fällt das aus. Und man sucht dann eben speziell nach diesen Substanzen, so wie sie auf der Liste, die ja überall Grundlage ist, sie ist sowohl beim Anti-Doping-Gesetz wie beim NADA-WADA-Code ist ja diese Liste der verbotenen Substanzen und Methoden Grundlage dafür zu sagen, das ist Doping und das wird geahndet mit Sperren auf der einen Seite oder Geld- oder Freiheitsstrafen auf der anderen Seite. Das ist eben so dieses Verfahren. Neben den Substanzen gibt es die Methoden, haben wir ja gerade vor kurzem eben mitbekommen, die Operation Adalas war ja also eine große Geschichte, wo die Staatsanwaltschaft ganz stolz auf sich ist, dass sie da halt diesen Mediziner überführen konnte, weil er eben Blutdoping betrieben hat, ne, Athleten vorher Blut abgenommen und später wieder zugefügt, damit sie eben mehr Blut haben, mehr rote Blutkörperchen haben, besseren Sauerstofftransport. Also all diese Dinge, die dann so ein Blutdoping bewirkt, damit sie da Vorteile durch erreichen können. Und das Besondere war im Grunde, dass das Verfahren durch einen Whistleblower in Gang gekommen ist, was eben sehr selten ist.
Hm.
Ja, und der Arzt ist ja zunächst einmal, das ist noch nicht rechtskräftig, ich glaube zu 4,5 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er im großen Stil Blutdoping.
Ja. Und das zählt dann zu Dopingmethoden, also eigentlich so die Manipulation der physiologischen Grundlagen, höheren Blutanteil, mehr rote Blutkörperchen. Genau, dazu gibt es ja auch das eine Beispiel noch, auch aus Olympia war das, meine ich, weiß gar nicht in welchem Jahr, wo die Schwimmlage verbessert werden sollte, indem dem Darm künstlich Luft zugeführt wurde. Das war jetzt am Ende nicht erfolgreich jetzt für den Wettkampf und trotzdem zählt auch das zu Dopingmethoden.
Ja, ja,
um die Physiologie zu optimieren.
Das wäre eine unerlaubte Methode gewesen. Das war
ja
in den 70er Jahren der im Grunde historisch gesehen der verzweifelte Versuch Westdeutschlands, Impf gegen den Ostblock, gegen die DDR standzuhalten. Und da hat man eben alles Mögliche ausprobiert. Und das war so eine Idee, sie hat aber am Ende nicht funktioniert.
Aber scheint auch ein schönes Abbild von Doping, weil man ja im Bereich Doping auch sehr kreativ ist und sehr kreativ bleibt und immer wieder neue Methoden entwickelt und es ja schon ein Kampf ist, da auch in der Dopingkontrolle auf dem neuesten Stand zu bleiben und immer über alle Substanzen irgendwie Kenntnis zu haben, weil es ja häufig auch der Fall ist, dass man Dinge noch gar nicht untersucht, weil man sie noch nicht auf den Schirm hat, dass sie einen dopenden Effekt haben könnten und erst im Nachhinein dann Doping aufdeckt, also...
Genau, das ist ja so ein bisschen auch das Problem, das wird ja auch sozusagen uns Juristen dann vorgehalten, weil wir jetzt rechtlich definieren, was Doping ist, bedeutet das ja, man sagt, die Substanzen sind verboten und das bedeutet, die anderen sind erlaubt. Und das wiederum wird ja so verstanden, okay, ich darf mit Substanzen arbeiten, muss nur gucken, wo die Grenze ist. Und klar, das wissen wir ja, dass die Grenze immer wieder gesucht wird, sie wird auch überschritten, ja, und dann kann man noch nicht nachweisen. Es gibt ja diese berühmte Liste der Schande, ja, nämlich die erst nachträglich aberkannten Medaillen, gerade von den Olympischen Spielen, weil man 4 Jahre später feststellt, okay, das war alles gar nicht erlaubt, wir konnten sie nur nicht nachweisen. Und so ist das. Man arbeitet daran, dass die Substanzen noch schneller abgebaut werden, dass man eben, heute wird ja im Wesentlichen nicht im Wettkampf, sondern natürlich außerhalb des Wettkampfs, in der Trainingsphase wird eben entscheidend gedopt, dass man aber dann, wenn man in den Wettkampf geht, sauber ist sozusagen.
Das, ja.
Das ist heute die Situation.
Ja, letztendlich ein trauriger Kampf gegen das Doping, die Doping-Mentalität, immer höher, weiter, schneller irgendwo hinauszukommen, ne? Nicht mit dem zufrieden zu sein, was man hat. Und hier können wir jetzt ja ganz kurz, ganz gut auch die Kurve zum Alltag und zum Breitensport schlagen, weil ja auch unsere Gesellschaft, die Studierenden oder im Breitensport, man kann es, glaube ich, häufig auch auf sich selbst übertragen. Manchmal würde man gerne eigene Grenzen überschreiten. Manchmal würde man gerne mehr können, als man eigentlich kann. Und da ist, glaube ich, auch unsere aktuelle Generation, unsere Gesellschaft einfach ein Nährboden für, weil da sehr viel Druck von allen Seiten kommt und man irgendwie als Individuum auch gezwungen ist, sich irgendwo zu repräsentieren und irgendwie zu individualisieren. Und das hat zur Folge, dass ja Doping mittlerweile auch nicht mehr bloß im Profisport, sondern tatsächlich auch irgendwie im alltäglichen Leben, in der Arbeit, im Studium, in der Schule, im Breitensport angekommen ist. Hast du dazu Erfahrungswerte?
Also es ist sozusagen der gleiche Gedanke, wobei man da ja streng genommen nicht von Doping sprechen könnte, weil Doping immer mit der Leistungssteigerung im Sport sozusagen verbunden wird. Im Breitensport dann schon, da gibt es eine Reihe von Untersuchungen, nicht? Also von beispielsweise großen Marathonläufen, Frankfurt-Marathon, da hat man festgestellt, dass mindestens 60% der Läufer vorher sich vollpumpen mit Schmerzmitteln.
Mhm.
Es gibt Untersuchungen bei Schülern, wie sie sozusagen dann aber auch wieder zu Dopingmitteln, also ob sie Kenntnis haben, ja, sie haben Kenntnis, und dass sie tatsächlich in Fitnessstudios gehen und dort Mittel einwerfen. Und dann gibt es natürlich die Situation, wie ich meine Alltagssituation oder meine Stresssituation an der Uni, in der Schule, wie ich sie verbessern kann, indem ich da eben auch Medikamente einwerfe, die meine Konzentrationsfähigkeit verbessern, wie auch immer. Mhm. Ich länger wach halten, also da gibt es ja auch jede Menge an Möglichkeiten, medizinisch gesehen, was man da theoretisch machen könnte.
Und du hast jetzt gerade schon gesagt, das würde jetzt nicht unter die Definition des Dopings fallen. In diesen Fällen würdest du dann, wie du schon angerissen hast, auch von Arzneimittel...
Ich glaube, das wäre an
dem Missbrauch sprechen.
Passendere Begriff, weil wie gesagt, Doping verbinden wir immer natürlich zunächst mal mit dem Sport, und wenn ich an der Uni Klausur schreibe und dann was einwerfe,
ja,
kann ich natürlich umgangssprachlich Doping sagen, aber es wäre Neuro-Enhancement beispielsweise, wie es ja auch genannt wird.
Ja. Und da gibt es ja auch trotzdem noch eine Unterscheidung. Einige von den Medikamenten, die da missbraucht werden, sind frei zugänglich, erwerbbar in der Apotheke, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel Schmerzmedikamente jetzt im Marathon. Weiß ich auch aus Studien, dass die auch im Breitensport, im Fußball sehr verbreitet sind. Ja, muss man sich für sensibilisieren, weil auch der übermäßige Konsum von Schmerzmitteln, was ja erstmal gar nicht so drastisch klingt, langfristige Folgen für die Gesundheit haben kann?
Ja, sehr wahrscheinlich. Also das... Jeder Mediziner warnt davor, ne? Zu viel Schmerzmittel greift den Magen an und so weiter. Also die können sehr schnell gesundheitlich schädigend wirken, und deswegen sollte man da sehr, sehr vorsichtig sein.
Vor allem darf man auch nicht vergessen, dass ja Schmerzreize auch immer so ein gewisser Schutz des Körpers sind, die irgendwie sensibilisieren mit, jetzt ist irgendwann gut und man sollte nicht weitergehen.
Ist erreicht.
Genau. Und gerade in so extremen Situationen wie zum Beispiel ein Marathon oder auch ein Fußballspiel, wo ja auch externe Reize, andere Fußballspielerinnen, irgendwelche Foulsituationen, sollte man sich doch dafür hüten, irgendwie... die Gefühlswelt und Schmerzreize zu hemmen, weil sie einen ja doch langfristig doch vor größeren Schäden schützen können.
Ja, also gerade Schmerzmittel ist da ein ganz spannendes Thema, weil das war jetzt auch vor kurzem, meine ich, im Sportausschuss oder in irgendeinem Gremium des Bundestages. Und man hat darüber gesprochen, ja, weil eben bekannt ist, gerade du hast das Stichwort Fußball genannt, also da natürlich auch im Profisport, wird ganz viel mit Schmerzmitteln gearbeitet. Klar, ne, die haben die Stresssituation, kaum Zeit zu regenerieren, immer wieder Spiele, dann haben sie Verletzungen, müssen schnell wieder fit werden, wollen natürlich im Kader bleiben und was weiß ich. Und deswegen greift man ganz schnell dazu, und es wird diskutiert, in der Tat, ob oder wie man damit umgeht, was man machen kann, damit dieser Auswuchs dann eingedämmt wird. Ein Vorschlag ist wie immer, es auf die Liste der verbotenen Substanzen zu setzen mit den anderen Dopingmitteln.
Da steht jetzt Schmerzmittel direkt noch nicht mit drauf.
Steht nicht drauf, genau, aber es wird eben diskutiert. Weiß ich nicht, ist sicherlich, auf der einen Seite kann man es gut nachvollziehen, auf der anderen Seite glaube ich, es gibt gerade bei Schmerzmitteln natürlich genügend Situationen, wo sie medizinisch indiziert sind, der Einsatz. Und wenn man dann dran denkt, da müsste immer irgendwie eine Ausnahmegenehmigung erwirkt werden, das würde ich mir also auch verwaltungstechnisch äußerst schwierig vorstellen. Mhm. Ansonsten, klar, die anderen Dinge, Prävention, Aufklärung, ne, Warnung, ne, vor den gesundheitlichen Folgen. Ich glaube, eine Lösung hat man noch nicht gefunden, aber es ist eben doch deutlich, dass auch dieses Thema Schmerzmittel im Bewusstsein sozusagen ganz oben auch in der Politik angekommen ist.
Ja, ja. Vielleicht können ja alle Zuhörenden mal in sich gehen und sich die Frage stellen, ob sie vielleicht schon mal in irgendeiner sportlichen Situation, in der vielleicht das eine oder andere Wehwehchen die Erfolge gehemmt hätte, dazu bereit waren, eine Schmerztablette zu nehmen, und welchen psychologischen Effekt das auch im Nachhinein hatte. Weil wenn das geklappt hat, dann ist man natürlich beim zweiten Mal nochmal eher bereit, genau den gleichen Weg zu gehen. Und das ist ja schon eine Kette, die dann einfach langfristig dem Körper schadet und einen auch selbst in Gefahr bringt. Und du hast eben schon die Verbotsliste angeführt, dass die Idee, eine Idee wäre, das mit auf die Verbotsliste zu setzen. Setzt natürlich voraus, dass sich auch der Breitensport insgesamt mit der Verbotsliste auseinandersetzt. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe mein Leben lang Sport getrieben und auch auf Leistungsniveau. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast das erste Mal die Verbotsliste angeschaut. Das würde ich auch allen Zuhörenden raten. Schaut da mal rein. Die ist wirklich sehr übersichtlich gestaltet. Es gibt verbotene Substanzen, es gibt verbotene Substanzen, die nur in Wettkämpfen zu unterbinden sind. Also verschafft euch mal einen Überblick, ja, welche Substanzen eigentlich alle so auf der Verbotsliste stehen. Ist interessant zu wissen und auch...
Zumindest von den Gruppen her sozusagen, nicht? Also wie man sie zuordnet, wenn man die Liste selbst sieht, die ist ewig lang und natürlich viele medizinische, lateinische Ausdrücke, aber trotzdem ist es, finde ich, auch interessant, da mal drauf zu gucken und sich so die einzelnen Klassen an Substanzen einfach mal anzuschauen, was es da so alles gibt. Neben den Mitteln bleiben ja noch die Methoden, die haben wir ja auch schon angesprochen, die
ja
eben auch mit erwähnt werden. Und es ist einfach so, diese Liste wird ja immer wieder überprüft sozusagen, es wird immer wieder hinterfragt, sind es noch die richtigen Substanzen, die wir da verbieten, müssen wir andere aufnehmen oder aber können wir welche runternehmen, Kaffee oder so, stand ja mal drauf, ist runtergenommen worden, weil man gesehen hat, das ist jetzt doch nicht so ein Problem, damit umzugehen.
Kaffee, Nikotin und Koffein ist ja, also Nikotin ist noch umstritten, Koffein ist jetzt deutlich wieder runter auf der Liste und nicht mehr umstritten. Okay. Das sind ja aber auch alles, also wir waren jetzt eben bei den Schmerzmitteln, bei Koffein, bei Nikotin, das sind ja alles frei erwerbbare Mittel. Der Arzneimittelmissbrauch fängt ja eigentlich erst da an, wo es verschreibungspflichtige Mittel sind, die dann zweckentfremdet werden, oder? Habe ich die Definition richtig verstanden, oder?
Ja. Genau. Eigentlich sind, wären all die Mittel verschreibungspflichtig, also bis auf jetzt Schmerzmittel oder das, was wir eben genannt hatten, aber auch da, gut, da gibt es die leichten Formen, die kann ich natürlich so in der Apotheke bekommen, aber die... Die harten, die sind eben auch verschreibungspflichtig.
Genau, und Arzneimittelmissbrauch von verschreibungspflichtigen Medikamenten, du hast es eben schon einmal kurz eingeworfen, Neuroenhancement, die Leistungssteigerung kognitiver Fähigkeiten, also ganz fernab vom Sport, vielmehr eigentlich im beruflichen oder im Ausbildungsalltag, dass das auch immer mehr in unserer Gesellschaft angekommen ist und dass auch das irgendwo auf den Druck zurückzuführen ist, der auf jedem Individuum hier ruht. Vielleicht können wir hier einmal ein Zitat einbinden, was ich auch aus deiner Vorlesung gezogen habe, von Ines Geipel. Ich würde es einfach mal vortragen. Knapp 800.000 Kinder sind auf Ritalin, knapp 2 Millionen Studenten auf etwas, was sie entweder hoch oder runter beamt. Knapp 3 Millionen schieben sich in den Fitnessstudios Steroide oder sonst was rein, dazu die Sportler und Anti-Ager, Antidepressivisten oder seelisch Ausgepumpten. Fast ein Viertel der Bevölkerung ist aufgrund des Hochdruckkessels permanent auf Chemie. Und dann guckst du in die Blogs und da steht, sagt mal, mir ist hier gerade was gewachsen, kann mir jemand sagen, was das ist? Nein, wir haben unseren Körper verloren. Einerseits muss alles bio sein, andererseits schlucken und spritzen wir pausenlos Chemie. Ich fand es erschreckend und irgendwie auch ganz, erschreckend, aufweckend.
Ja, es ist deutlich und eigentlich schön auf den Punkt gebracht.
Ja.
Also gerade auch dieser Gegensatz, ne? Also auf der einen Seite, ne, bio und gesund, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, brauche mehr Muskeln oder ich habe eine Klausur, ich muss mich besser konzentrieren können, wie auch immer, dass man dann sofort zu irgendwelchen Medikamenten greift. Kürzlich erzählte mir ein Staatsanwalt, er habe jetzt einen Mediziner überführt, weil der einer 16-Jährigen eine Brustvergrößerung verpasst hat. Ja, auch da, ne? Ich will schöner sein, also wird operiert, wird gemacht. Also das ist so dieses, leider dieses Denken oder die Einstellung, die Sucht danach, besser, schöner irgendwie zu sein. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Problem in unserer Gesellschaft. Und umso wichtiger ist, sich das klar zu machen. Ich sage auch immer, und ich bekomme das bestätigt gerade von der sportmedizinischen Weiterbildung, wenn ich dort mit den Medizinern diskutiere. Man erlebt sehr häufig, sagen sie auch, dass Familien, Mütter, Väter mit kleinen Kindern, ja, zum Arzt kommen, weil die Kopfschmerzen haben, weil die sich mal nicht wohlfühlen. Dann will man gleich ein Medikament haben, anstatt mal zu sagen, okay, musst du mal aushalten, leg dich mal hin, hast jetzt mal Kopfschmerzen, mach mal eine kalte Wickel oder was man früher gemacht hat, irgendwie so. Aber nein, die Vorstellung ist, da gibt's was, rein damit und alles ist gut. Und das ist so eine Mentalität, die ist wirklich problematisch, finde ich.
Dass man im Einsatz von Mitteln Situationen besser macht, sich selbst das Leben ein Stück weit leichter macht vielleicht auch, ne? Das ist ja letztendlich auch das, was auf die Doping-Mentalität zurückzuführen ist, die man auch im Leistungssport dann wiederfindet.
Genau, genau. Wobei da ist es dann eher auch nachvollziehbar, wobei ich mich auch immer daran störe, dass dann sozusagen immer der überführte Sportler, die Sportlerin, der Buhmann, die Buhfrau ist sozusagen, aber ist das System. Ne? Das ist auch da das System. Und wie schwierig das ist, also wir haben seit 2015 ein Anti-Doping-Gesetz, wo der Staat jetzt sagt, nein, wir bekämpfen Doping im Sport, ja, mit unseren strafrechtlichen Maßnahmen, mit Freiheitsstrafe, mit Geldstrafe. War lange Zeit sehr umstritten, rechtlich, juristisch, ob das der richtige Weg ist oder nicht, aber ja, also das Gesetz wurde erlassen. So, quasi parallel dazu sagt dann der Innenminister, deutsche Athleten, Kaderathleten, wir stellen die Förderung um, ja, die für die Leistungsathleten und ich verlange mehr Erfolge, ja, also mehr Medaillen, hier muss mehr geschafft werden. Ja. Wie passt das zusammen? Die gehen auf internationale Wettkämpfe, wo man doch vermuten kann, dass der ein oder andere gedopt ist, dann sagt man hier Doping, ne, Gesetz, das verbieten wir, aber ich will trotzdem, dass du besser wirst. Und das, finde ich, passt eben nicht zusammen.
Nee, wenn der Druck steigt, dann steigt natürlich auch die Verlockung, sich irgendwo auf einfachen Wege Mittel zu beschaffen, die es dann einem doch leichter machen. Und bei diesen kleinen Mitteln, die uns das Leben leichter machen, können wir auch gleich nochmal vielleicht Nahrungsergänzungsmittel mit in unsere heutige Diskussion aufnehmen. Und zwar gibt es da ja mittlerweile eine riesen Palette von in allen Drogeriemärkten. Nahrungsergänzungsmittel, wo auch gleich immer mit dazu geschrieben ist, wofür die eigentlich gut sind.
Sein sollen.
Sein sollen, genau. Welche Wirkungen sie denn versprechen. Was sagst du zu Nahrungsergänzungsmitteln? Ist das auch irgendwie schon mit Arzneimittel Missbrauch? Vielleicht eher nicht, aber Doping zu vergleichen?
Genau, weil jetzt als Jurist muss man sagen, es sind keine Arzneimittel. Ne? Es sind Nahrungsmittel, deswegen fallen sie eben nicht unter das Arzneimittelgesetz beispielsweise. Und deswegen ist der Umgang damit wesentlich freier. Du hast es gesagt, es gibt mittlerweile eine Riesenpalette und es gibt natürlich alle möglichen Versprechungen damit, wenn man, ne, Vitamine oder Proteine oder was auch immer man da einwerfen kann, dass man besser wird in seinen verschiedenen Bereichen. Also, Mediziner sagen in der Regel, man braucht sie nicht. Es gibt Situationen, wo man mal ein bisschen was nachlegen muss an Vitaminen oder anderen Dingen, aber das sind eher die Ausnahmen. Im Alltag brauche ich sie nicht. Deswegen ist dann eher die Einnahme oder das Zu-sich-Nehmen auch Ausdruck dieser eben angesprochenen Mentalität. Ne? Also ich nehme es, will besser werden und deswegen nehme ich sie ein, nehme sie zu mir. Auf der anderen Seite muss man sagen, bergen sie auch dann für die Leistungssportler ein Risiko, weil es immer wieder so ist, dass Verunreinigungen da drin sind und dann tatsächlich bei Dopingkontrollen Mittel nachgewiesen werden, die auf der Liste stehen. Und Beispiel Frau Sachenbacher-Stehle, da war es genauso. Sie hat Nahrungsergänzungsmittel genommen, die hatte ihr Betreuer ihr gegeben. Aber ich weiß aus dem Kopf nicht mehr, was drin war. Auf jeden Fall, ne, wurden eine Dopingsubstanz nachgewiesen. Sie ist gesperrt worden. Ja? Sie kam da nicht mehr von runter. Das sind dann eben die tragischen Fälle. Also da sollten die Leistungssportler sehr, sehr vorsichtig sein, wenn sie solche Dinge zu sich nehmen wollen.
Und auch insgesamt, das ist mir jetzt gerade bewusst geworden, als Nicht-Leistungssportler im Alltag einfach sich dafür zu sensibilisieren, dass da diese Mentalität hintersteckt. Ich muss sagen, ich kann mich da selber nicht von frei sprechen. Wenn man mich fragt, was hältst du von Doping, halte ich gar nichts von, bin ich total in der Abwehrhaltung. Wenn man mich fragen würde, nimmst du mal Nahrungsergänzungsmittel, weil du merkst, du bist irgendwie in den letzten Tagen immer so müde oder wuselig oder hast irgendwie Angst, krank zu werden und nimmst mal zusätzliche Vitamine. Also ich muss zugeben, ich habe auch häufig Nahrungsergänzungsmittel bei mir zu Hause und wenn ich dann das Gefühl habe, auch mein Hals fängt an zu kratzen, dann mache ich das auch für mich und für meine Psyche und habe das Gefühl, damit geht es mir besser. Habe ich mir bisher nie so richtig Gedanken drüber gemacht. Der Gedanke, der dahinter steht, ist natürlich irgendwie der Nährboden und die Grundlage für die ganze Doping-Thematik und
letztlich, ja, sehe ich auch so.
Ne? Ein Riesenproblem also so unserer Gesellschaft.
Diese Einstellung, diese grundsätzliche, ja. Da habe ich auch noch ein schönes Beispiel. Also wenn ich in Schulen dann über das Thema Doping mit den Schülern so ein bisschen arbeite, dann mache ich immer gerne so einen kleinen Test. Dann sollen Schüler hinter so einer verdeckten Wand, also für sich anonym angeben, zunächst zu der Frage, stell dir vor, du bist Leistungssportler und du kannst an den Europameisterschaften teilnehmen, wenn du ein Dopingmittel nimmst, würdest du dopen? Und dann sagen immer mindestens 80-90%, nein, dopen würde ich nicht, das mache ich nicht. Dann müssen sie zur nächsten Wand gehen und da kommt die Frage, du hast ja bald Abiturklausuren und dein Kumpel hat dir gesagt, du, ich nehme das und das und da kann ich mich super konzentrieren und dann werden meine Klausuren auf jeden Fall besser. Würdest du das einnehmen? Und da sagen 90% ja, klar.
Erschreckend, ne?
Ja, und das ist, wie gesagt, so Ausdruck dieser Mentalität.
Und das zeigt sich ja tatsächlich auch in vielen Statistiken, dass gerade auch im Studium die Einnahme von leistungssteigernden Mitteln sehr verbreitet ist. Ne?
Das ist so und die Zahlen zeigen einfach, dass da ein Anstieg festzustellen ist. Und ich selber kann nur sagen, habe ich auch in der Mensa schon erlebt, dass man am Tisch sitzt mit Studierenden und mitbekommt, wie die sich da über irgendwelche Medikamente oder eben Substanzen unterhalten, die sie dann eben so einwerfen, wenn es in die Klausurphase geht. Ja. Mhm. Also es ist leider doch ziemlich verbreitet.
Ja, und ist auch das jetzt irgendwie ein Problem der universitären Strukturen, dass es da halt immer sehr geballt Klausurenphasen und Druckphasen gibt, wo man das Gefühl hat, irgendwie Hilfe zu brauchen, um durchzukommen? Oder ist das tatsächlich auch ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir vielleicht in vielen Situationen verlernt haben, eigenständig mit solchen Problemen, Situationen umzugehen und andere Wege zu finden, die jetzt eben nicht auf dem Hilfsmittel ich schmeiß mir was ein beruhen. Also Dinge, die man, also wo man quasi einfach andere Strategien für sich finden müsste, mit Stresssituationen, mit großen Herausforderungen umzugehen.
Ich glaube, also das wäre der richtige Weg zu lernen, wie man damit besser umgehen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt die Anforderungen heutzutage irgendwie wesentlich zugenommen haben. Ich glaube, für alle waren Studienphasen immer so, sie waren mit Prüfungen, mit Stress verbunden, das ist einfach so. Und deswegen ist eher die Frage, Hilfestellung geben, bewusst machen, Wege suchen, wie man eben damit umgehen kann, dass man das einfach dann auch mal aushält. Und weiß, es ist jetzt eine harte Phase, aber ja, danach ist sie dann auch wieder vorbei.
Also das grundlegende Problem ist eigentlich heutzutage der Weg und der Griff zu einer Pille, ob das nun eine Schmerztablette ist oder ob das ein leistungssteigerndes Mittel ist, ob im Sport oder in der Arbeit, kognitiv oder physiologisch, einfach zu leicht ist. Und dass man dann da den leichten Weg, der nicht unbedingt oder der gesunde Weg ist,
genau,
ob nun psychisch oder physisch, also ob man jetzt die Nieren durch übermäßigen Schmerzmittelkonsum schädigt oder die Psyche, weil man irgendwann das Gefühl hat, ohne Mittel ist man überhaupt, genau, nicht mehr in der Lage, Situationen zu bewältigen.
Gibt es eine Abhängigkeit und dann, ja, hat man das Problem. Genau.
Und das sind, glaube ich, unsere wichtigsten Weckmomente unseres heutigen Podcasts, dass wir allen Zuhörenden das mit auf den Weg geben, dass vielleicht für die Situation so ein Hilfsmittel eine schnelle Lösung als schnelle Lösung erscheinen mag.
Erscheinen, das finde ich,
genau,
wichtig. Ne?
Genau.
Weil es ist ja gar nicht so, dass es tatsächlich so ist, sondern das ist einfach auch so die Vorstellung, die Hoffnung. Ja? Das erscheint so als Lösung. Und ja,
das ist hier ganz, ganz wichtig.
Wenn wir erreichen könnten, dass der eine oder andere sich dann sagt, nee, ich mache es jetzt mal nicht, gehe lieber eine Runde laufen, mache was anderes oder suche mir andere Möglichkeiten der Entspannung, dann wäre das schön.
Auf jeden Fall. Also das, man sich dafür sensibilisiert, dass das doch eine Form von Chemie ist, die man dem Körper zuführt. Und dass das nicht unbedingt irgendwie folgenlos sein mag und dass die Hoffnung, die dahinter steht, vielleicht auch über andere Wege erreicht werden kann, wenn wir das heute mit unserem Podcast hier auf allen Ebenen, im Bereich des Sports, im Bereich der Arbeit, des Studiums irgendwie mit auf den Weg geben können, dann denke ich, haben wir heute auf jeden Fall schon einen guten Mehrwert geleistet.
Ja, sehr, sehr schön. Genau.
Ich habe auf jeden Fall viel gelernt heute bei dir, Georg, und vor allem in der Vorbereitung hier auf den Podcast, wo ich mich mit all deinen Vorlesungen auseinandersetzen durfte. Ich gehe mit einer größeren Sensibilisierung aus dieser Aufnahme, werde meine Nahrungsergänzungsmittelaufnahmen auch nochmal hinterfragen und auf mögliche Dopingverbotslisten prüfen.
Sehr gut. Da kann man eben bei der NADA, der Nationalen Anti-Doping-Agentur, die hat ja eine wunderbare Homepage und da kann man viele Dinge nachlesen. Die haben NADA-Med, eine Datenbank, wo alle Substanzen gelistet sind. Sie bieten an eine Datenbank, wo man erlaubte Medikamente findet, wenn man beispielsweise als Leistungssportler in der Situation ist, jetzt hat man doch seine Grippe oder möchte irgendwas nehmen, spricht man mit seinem Arzt, sagt dem Arzt hier, da ist das und das empfohlen, das kann man nehmen, soll ich das machen? Da wäre man auf einem guten Weg.
Ja, und Alternativen finden. Also wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht schon das Gefühl hat, ohne leistungssteigernde Mittel nicht mehr so richtig durch den Alltag zu kommen, dann gibt es da auch andere Anlaufstellen, gerade an der Uni. Wir hatten ja schon die PSB bei uns zu Gast, die für solche Problematiken Prüfungsangst oder Ähnliches auch immer einen Tipp auf Lager hat. Ja. Und sonst hilft es manchmal auch für sich selbst, einfach andere Routinen zu finden, wie zum Beispiel eine koordinative Herausforderung, bevor man in eine konzentrierte Aufgabe starten muss, einfach um den Körper wieder wach zu machen. Also es gibt ja auch einfach natürliche Wege, das Erregungsniveau, das Aktivitätslevel des Körpers zu steigern. Und genau, führt euch das immer vor Augen. Der Griff zur Pille mag leicht erscheinen, ist aber nicht der richtige und da Alternativen aufzeigen. Und es hat ja auch rechtliche Konsequenzen in manchen.
Es kann eben auch rechtliche Konsequenzen haben.
So genau, ja. Da bist du in jedem Fall dann der Experte für rechtliche Konsequenzen. Super, Georg. Ich bedanke mich für diesen informativen Podcast zum Thema.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut, mir viel Spaß gemacht. Und ja, wie man sieht, es ist einfach ein Thema, es lohnt sich, immer mal wieder darüber zu sprechen.
Auf jeden Fall. Also ich denke auch, wir hätten noch ein paar Minuten mehr füllen können hier durch Informationsstoff. Wir haben hier noch ziemlich viel auf Lager. Ich denke aber, dass wir jetzt die wichtigsten Informationen auf jeden Fall geteilt haben. Sollten noch Fragen offen bleiben, gilt natürlich immer, dass ihr uns über dieses kleine Kontaktfeld bei uns auf der Homepage MyHome gerne kontaktieren könnt. Wir geben auch immer gerne nochmal Fragen weiter dann an unsere Experten und tragen die an euch zurück, wenn noch was offen bleibt. Auch Ideen, Themen, die ihr gerne behandeln wollt, immer an uns. Bevor ich jetzt die Zuhörenden verabschiede, würde ich dir gerne noch einmal ein Schlusswort zuspielen, wenn du noch was loswerden möchtest, noch einmal.
Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Also ich finde es auch wirklich sehr schön, euren Ansatz, diesen Podcast zu machen. Und natürlich stehe ich gerne für Fragen zur Verfügung, wenn es da Fragen gibt oder wenn jemand sagt, Mensch, hier können Sie nicht mehr hier vor einer kleinen Gruppe irgendwie einen kleinen Vortrag halten. Das mache ich immer sehr gerne, weil, wie gesagt, ich finde es ein wichtiges Thema und es lohnt, darüber zu sprechen.
Auf jeden Fall. Ja, damit schließe ich für heute ab. Wir wünschen einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.